Grüß Gott, meine Damen und Herren, mein Name ist Günter Lindinger. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Die Sendung Talk und Musik, zu Gast bei uns heute Alexander Graf von Schönburg, kurz vor Weihnachten, mitten im Advent. Alexander Graf von Schönburg ist katholischer Publizist, Mitglied der Chefredaktion der Bild-Zeitung in Berlin. Herzlich willkommen, Graf von Schönburg.
Hallo, Herr Lindinger, schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns immer. Wir haben uns vorgenommen und Sie haben sich alle Musikstücke, die wir jetzt in der Stunde bis 14 Uhr spielen werden, ausgesucht, gewünscht. Eine kleine Überraschung, eine vorweihnachtliche Überraschung. Graf von Schönburg, wie feiern Sie diesmal Weihnachten? Corona macht nicht so viel möglich.
Also meine Familie ist ja recht groß und für uns ist es fast schon ein logistisches Meisterwerk, uns alle zusammenzukriegen und dann auch sozusagen zu verköstigen und so weiter. Das hat in den letzten Jahren oft meine Schwester Gloria getan, die auch ein relativ großes Haus dafür zur Verfügung hat. Nämlich
wo haben Sie dann gefeiert?
St. Emmeram in Regensburg. Und aber das wird dieses Jahr nicht möglich sein. Also ich nehme an, meine Schwester wird in Rom feiern. Da beneide ich Sie ein bisschen um die Liturgie in der in Ihrer Lieblingskirche. Mir fällt gerade der Name, Santissima Trinità, nach dem alten Ritus. Das ist sehr, sehr festlich dort. Da beneide ich Sie ein bisschen. Aber ich werde wohl mit meiner Familie in Berlin feiern. Auch dort werden wir eine schöne Liturgie finden.
Wie viele Leute, kurzer Rückblick in die Vergangenheit, waren denn letztes Jahr an Weihnachten in St. Emmeram in Regensburg?
Also wir waren, wenn wir alle zusammenkommen, sind wir um die, würde ich sagen, 20. Und das ist schon eine ganze Menge. So soll ja auch Weihnachten sein. Aber dieses Jahr ist so jeder sozusagen auf seine Kernfamilie sozusagen.
Wie läuft oder lief das dann so ab in St. Emmeram? Beginn 16 Uhr oder gibt es dann die Mitternachtsmette? Ich habe keine Ahnung.
Also bei meiner Schwester in Regensburg herrscht ein unfassbarer liturgischer Luxus sozusagen, dass meistens Priester zugegen sind und Priester auch Gäste sind. Das heißt, es wird sozusagen wie im alten Jerusalem ständig das Brandopfer gefeiert und das heißt, eigentlich ist ständig in der Hauskapelle irgendeine Messe, weil irgendeiner der anwesenden Priestergäste dort eine Messe feiert. Und manchmal komme ich mir vor, wenn ich meine Schwester besuche, wie in einem Priesterseminar, weil so viele Priester zu Gast sind, ist ein großer Luxus. Und selbstverständlich Mitternachtsmesse. Also wenn ich in Regensburg bin, trotz der in der Hauskapelle stattfindenden Messen, gehe ich eigentlich immer in den Regensburger Dom nachts. Das ist einfach wahnsinnig schön. Also der Regensburger Dom ist immer wieder erschütternd in seiner Pracht und in seiner Fähigkeit sozusagen, das sozusagen wie eine Art Leiter zum Himmel zu wirken. Das ist schon ein fantastischer Ort.
In diesem Jahr engerer Kreis in Berlin, hat diese Besinnung auf den Kern der Familie dann auch Vorteile? Bringt Corona auch Vorteile mit sich?
Oder rühren Sie ein großes Thema an. Natürlich bringt Corona neben all dem Fürchterlichen, was wir damit ertragen müssen und der vielen Einsamkeit damit, die damit auch für viele verbunden ist, die sich isolieren, entweder aus Angst oder weil sie tatsächlich zu einer Risikogruppe gehören, bringt natürlich dass sozusagen diese Corona-Weihnachten einen völlig neuen Geschmack. Und ich finde, ehrlich gesagt, was auf der Habenseite zu verbuchen ist, ist sozusagen ein bisschen die Entkommerzialisierung von Weihnachten. Also ich lebe in Berlin, wenn man da jetzt um die Zeit oder die letzten Wochen durchs berühmte Kaufhaus KDW gegangen wäre, wäre das eine Massenansammlung mit Ellbogen und sozusagen eine Massenschlacht von Konsumenten gewesen. Heute gehen sie durch die Straßen und es ist sehr viel stiller. Also es funktioniert auch ohne diesen brutalen Kommerz. Gleichzeitig spürt man, dass die Leute, selbst wenn sie nicht Kirchgänger sind, sich ihren Weihnachten nicht nehmen lassen. Und wenn sie so durch so Arbeiterviertel wie Wedding gehen zum Beispiel, dann sehen sie in allen Fenstern die Lichter, das ist in Berlin eine riesen sozusagen Beleuchtungskultur, die dort, die sozusagen, jeder schmückt sein kleines Fensterchen. Und hinter diesen Fensterchen leben zumeist Leute, die gar nicht in die Kirche gehen oder religiös gar nicht viel anfangen können mit Weihnachten. Aber dennoch rührt es mich immer wieder zu sehen, dieses Fest ist so stark und hat so eine Kraft, dass sie eben weit sozusagen über das Christentum hinaus ausstrahlt, wie eben das sprichwörtliche Licht im Dunkeln.
Wird es denn jemals wieder wie früher werden?
Also wie früher wird es ja leider nie. Also alles ist im Fluss und wie wir seit dem Roman Der Leopard wissen, Dinge müssen sich verändern, um gleich zu bleiben. Und ich finde, vieles, um nochmal beim Thema Corona zu bleiben, vieles, zu dem uns Corona gezwungen hat, sollten wir, Stichwort zum Beispiel Kommerz, sollten wir, selbst wenn diese Krise überwunden ist, vielleicht Teile davon bewahren. Also ich muss bei allem Mitleid natürlich, vor allem für den Einzelhandel, wenn ich an einen großen Bahnhof gehe oder einen großen Flughafen, da sind das ja keine Flughäfen und keine Bahnhöfe mehr, sondern das sind riesen Einkaufszentren mit riesen Ketten, die dort sind. Zweistöckige, riesige H&M-Ketten oder ich weiß nicht was, am Bahnhof oder am Flughafen. Früher ist man zum Bahnhof oder zum Flughafen gegangen, um zu reisen. Heute ist es das riesige Shoppingzentren. Dass wir da so ein bisschen abspecken sozusagen, ist jetzt nicht etwas, was mir Kummer bereitet.
Sie sind ja viel unterwegs. Stellen Sie jetzt im Advent fest, dass sich die ganze Stimmung verändert hat? Ist alles ruhiger geworden? Weniger Leute unterwegs? Wie kommt es bei Ihnen rüber?
Ja, es kommt absolut wie eine Entschleunigung rüber und auch ein bisschen wie sozusagen eine Besinnung auf den eigentlichen Sinn von Weihnachten. Denn wenn plötzlich der Kommerz zurückgedrängt wird, dann bleiben eben die Lichter und dann bleiben eben die Weihnachtslieder und dann bleiben eben die fast notwendigerweise die Besinnung auf den eigentlichen Kern von Weihnachten. Also zumindest mehr, so je mehr drumherum, das drumherum an Weihnachten wegfällt, desto mehr steht natürlich Weihnachten plötzlich wieder in seiner Pracht auch alleine da, ohne diesen ganzen.
Sind wir zu dieser Entschleunigung, zu dieser Entkommerzialisierung überhaupt noch fähig aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube schon, weil ich sehe überall, wo ich hinschaue, einen Überdruss an der, sagen wir mal, an dieser blinkenden, verführenden Welt des allzeit alles immer Verfügbaren, per Knopfdruck Verfügbaren. Und ich glaube, dass da zumindest in meiner Generation, ich weiß nicht, wie es bei den Nachwachsenden ist, ich glaube, dass dieses Bewusstsein, dass irgendwie Konsumwelt Dinge verheißt, die, um es ernst zu sagen, irdische Dinge schlicht nicht vermitteln können. Nämlich der Kommerz versucht er mir immer einzureden, kauf das und das, dann bist du glücklich und dann hast du Erfüllung. Und das ist natürlich ein hohles Versprechen. Und dass da, ich glaube, da kommen wir auch als Gesellschaft immer mehr dahinter. Und diese Corona-Zeit hat dazu ein bisschen, oder wie die Pfarrgemeinderätin sagen würde, ein Stück weit beigetragen.
Sie haben Weihnachten oft auf dem Schloss gefeiert. Sie sind selbst vor 51 Jahren in Mogadischu geboren. Wie waren so die Erinnerungen Ihrer Kindheit an Weihnachten? Was verbinden Sie aus der Kindheit mit Weihnachten?
Also bevor es zu idyllisch wird, muss ich an einen Text zurückdenken, den ich einmal für ein Büchlein im Rowohlt Verlag geschrieben habe. Und das war ein Sammelband von Beiträgen von Autoren. Ich glaube, der Titel war Odo Garstige. Und dort werden sozusagen Albtraumerfahrungen von Weihnachten geschildert. Und das ist ja oft komischer als die idyllischen. Und in meinem Fall habe ich geschildert, wie ich versuche, meiner von mir selber geschaffenen Familie mit meiner Frau und meinen drei Kindern, wie ich dieser meiner Kleinfamilie versuche, das Weihnachten aufzuoktroyieren, wie ich es von klein auf gewöhnt war. Und da steht auch eine gewisse väterliche Tyrannei dahinter. Weil es musste immer genauso abgehen, wie ich es wollte.
Was sind da so die Essentials dabei? Worin besteht die Tyrannei?
Naja, also ganz einfach schon darin, wie man sich anzieht. Also für mich drückt Kleidung immer auch sozusagen muss zum liturgischen Feiertag passen. Also ich erlaube meinen Kindern ja auch nicht am Karfreitag mit einem gelben T-Shirt rumzulaufen. Also das man muss ja schon, und so gehört an Weihnachten natürlich eine festliche Kleidung dazu. Und dann waren meine Kinder als Teenager natürlich gerne bereit, das wissend, mich zu provozieren, indem sie sozusagen den Weihnachtsabend schon damit beginnen, die Krawatte ein bisschen zu lockern. Und sozusagen sage ich meinen Kindern, ja, ihr könnt um 4 Uhr morgens die Krawatte lockern, aber noch nicht am Abend, wenn der Abend erst anfängt. Und so steigert sich dann die Tyrannei bis dahin, dass ich natürlich darauf bestehe, dass man in die Mitternachtsmesse geht. Das ist natürlich, keiner hat Lust. Alle sagen, wir können doch auch morgen gehen. Ja, ja, aber nein, das ist ein Nachtfest. Das gehört dazu. Das Jesus geht nachts geboren. Und dann kann sich das, wie gesagt, ein bisschen steigern dass ich dann am Stephanstag natürlich, und wenn die, dass ich auch da natürlich auf den Kirchgang bestehe, auch da machen Teenager oft nicht gerne mit. Das Einzige, worauf sie sich dann immer freuen, ist der Tag der unschuldigen Kinder, der 28. Dezember. Der wird bei uns immer so begangen, dass die Kinder an dem Tag machen können, was sie wollen, beziehungsweise dass sie auf die Erwachsenen ihnen nichts sagen dürfen. Und sozusagen die Kinder haben Narrenfreiheit am Tag der unschuldigen Kinder. Das ist eine Tradition, die ich von meiner geliebten Großtante übernommen habe, wo ich viel Zeit in meiner Kindheit verbracht hat. Und da hatten wir als Kinder am 28. immer Narrenfreiheit. Und an dem Tag haben die Kinder natürlich nichts dagegen, in die Kirche zu gehen, weil sie natürlich wissen, an dem Tag dürfen sie eh die Sau rauslassen und so.
Und wie läuft der Heilige Abend ab? Wann startet das Fest? 16 Uhr, 17 Uhr später, Abendessen? Wann gibt es die Geschenke?
Das hat sich mit dem Alter der Kinder immer weiter verändert, weil natürlich, wenn die Kinder klein sind, darf man ihre Geduld nicht überstrapazieren. Auch das ist mir ganz wichtig, Geduld strapazieren. Ich finde, die Spannung ist der Hauptingredienz am Weihnachtsabend, um sozusagen dramaturgisch die Sache sozusagen optimal auszukosten. Und zu schnelle Bescherung, ich war immer gegen zu schnelle Bescherung. Ich bestehe darauf, auf sehr lange sozusagen warten. Das Advent heißt warten. Also und meine Frau nervt das fürchterlich. Die sagt, jetzt komm. Nein, es muss dann noch ein Weihnachtslied gesungen werden. Also Sie sehen schon, da ist bei mir zu Hause immer eine Menge Potenzial für Eskalation.
Und gibt's dann auch was zu essen irgendwann?
Ja, also auch da bin ich dafür, absolut zu prassen. Es muss das Weihnachtsfest muss, so sehr ich vorhin gegen den Kommerz polemisiert habe, so sehr ist es wichtig, an hohen Feiertagen das Fest auch nicht nur seelisch und spirituell, sondern auch fleischlich in vollem Ausmaße zu feiern. Zum Weihnachten gehört der Überfluss. Ja, ich bin dafür, dass an Weihnachten auch Geschenke gemacht werden und man nicht so, ja, wir haben doch alles, sondern an Weihnachten gehört der Überfluss, das gewisse Potlach, wie die Indianer sagen, gehört dazu. Man muss es an den Tag krachen lassen.
Und haben Sie Ihre Weihnachtsgeschenke schon gekauft?
Nein, also dieses Jahr habe ich das völlig an meine Frau delegiert, ehrlich gesagt. Und ich habe dieses Jahr keine Zeit dafür gehabt.
Talk und Musik auf Radio Horeb. Wir reden mit Alexander Graf von Schönburg kurz vor Weihnachten, mitten im Advent, über Weihnachten, gestern, heute und vielleicht auch morgen. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Mein Name ist Günter Lindinger, zu Gast im Studio Alexander Graf von Schönburg in unserer Sendung Talk und Musik. Wir reden kurz vor Weihnachten 2020, mitten im Advent, über Weihnachten, die Zukunft von Weihnachten. Ein Thema an Weihnachten ist auch immer als Geschenk Bücher zu verschenken. Graf von Schönburg, Sie sind Buchautor, haben einige Bücher geschrieben, wird überhaupt noch gelesen?
Gott sei Dank wird noch gelesen und der Buchhandel wird immer wieder das Totenglöckchen geläutet und trotzdem überlebt er. Und ich glaube, das Rezept für Verlage, um über Wasser zu bleiben, ist mutig sein und nicht sich den sozusagen dem Massengeschmack anzupassen. Wenn ich heute in einen Buchhandel gehe und ich sehe im Erdgeschoss dann nur sozusagen Harry Potter liegen, dann weiß ich schon, die haben es quasi aufgegeben. Die wollen nur noch sozusagen das Populäre machen. Wenn sie hingegen in einen Buchladen gehen, wo sie spüren, da ist ein Buchhändler, der überlegt sich sehr genau, wo liegt da welches Buch hin, dann fühlen sie sich dort gut aufgehoben. Und diese Buchhändler gibt es und diese Buchhändler werden sogar im Verhältnis stärker, weil es bei diesem ganzen Vermassungstrend, den es überhaupt natürlich gibt, eben wie immer auch einen Gegentrend gibt. Und der Gegentrend ist eben zum gut kuratierten Buch, zum gut geführten Buchladen, zum Buchladen des Vertrauens und ein bisschen so weg von Amazon. Aber produziert wird viel, es wird sehr viel mehr gedruckt, als gelesen wird, aber wie um mit Mark Twain zu sprechen, der Tod, die Nachricht vom Tod des Buches ist leicht übertrieben.
Gehen Sie lieber in einen Buchladen offenbar oder bestellen Sie öfters auch bei Amazon?
Gut, das ist ja fast eine provokante Frage, weil Amazon, es gehört ja, finde ich, eigentlich zum guten Ton, dass man Amazon so weit wie möglich boykottieren müsste. Denn Amazon...
Es gelingt nur nicht immer, oder?
Ja, aber das ist ja wie bei allen lässlichen Sünden so. Man muss sich erstmal klar machen, was man damit anrichtet sozusagen. Also mit jedem Mal, dass Sie bei Amazon bestellen, entziehen Sie dem inhabergeführten kleinen Laden, der unser Stadtbild ausmacht, auch ein Teil unserer Kultur ausmacht, machen Sie dem den Gar aus. Und Sie mit jedem Mal, dass Sie bei Amazon etwas bestellen, werfen Sie sozusagen etwas, ein Groschen in den Klingelbeutel vom reichsten Menschen der Welt, Jeff Bezos. Also erstmal muss man sich klar machen, was man damit tut. Und es gibt ja, wie gesagt, die Sünde und die Unterlassungssünde. Und Sie unterlassen damit sozusagen den Familienvater vor Ort zu unterstützen, der für seinen Laden darauf angewiesen ist, sozusagen seine Familie zu ernähren, unterstützen stattdessen den reichsten Mann der Welt irgendwo im Silicon Valley. Also selbstverständlich müssen Sie zum Buchladen gehen.
Welches Buch würden Sie konkret zu Weihnachten als Geschenk empfehlen, wenn Sie nicht nur an Ihre eigenen denken?
Und das ist jetzt gemein, Sie dürfen, ich möchte natürlich immer nur meine eigenen Bücher bewerben.
Sie dürfen die auch nennen.
Also ich kann sehr empfehlen, ein Buch, was ich hier bei Radio Horeb schon, als es herauskam, vor 2-3 Jahren vorstellen durfte, die Kunst des lässigen Anstands. Der Titel, die Kunst des lässigen Anstands, ist ein bisschen kompliziert, aber der Verlag hatte darauf bestanden, weil er sich unbedingt an den alten Erfolg von mir anlehnen wollte, die Kunst des stilvollen Verarmens. Und das neuere Buch, Die Kunst des lässigen Anstands, ist ein Versuch, das Thema Ritterlichkeit in die Moderne zu übersetzen. Ich behaupte, das ist ja keine sehr originelle These unter Katholiken, aber in der nicht sehr weit verbreitet draußen in der normalen Welt. Es gibt unverrückbare Wahrheiten, es gibt unverrückbare Tugenden, die zeitunabhängig sind und kulturunabhängig sind. Es gibt ewige Wahrheiten, es gibt ewige Tugenden und diese Tugenden gilt es heute zu leben, auch wenn man damit natürlich wenn man so etwas fordert, gleich eine riesige Messlatte hinstellt, unter die man selber sehr leicht hindurchrutschen kann. Aber wie ich am Anfang meines Buches eben über die Tugenden, die Kunst des lässigen Anstands betone, ich bin sicher kein Vorbild in vielen Dingen und muss dann immer mit Augenzwinkern den Satz sagen, der Wegweiser geht auch nicht immer den Weg, den er weist. Oder in der Regel geht der Wegweiser nicht den Weg, den er weist.
Gibt es ein Buch außer Ihren eigenen, was Sie vielleicht im Moment lesen, was Sie auch empfehlen würden?
Also ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Russland sehr. Und deswegen, mir fällt nur leider, Sie haben mich erwischt, mich am kalten Fuß, wenn der Autor nicht einfällt. Es ist einfach eine Auseinandersetzung mit Putins Russland, uns von einem englischen Autor. Und mich interessiert immer sozusagen die Gegenmeinung. Also im Moment wird Putin ja dargestellt, und nicht ganz zu Unrecht, wenn man sieht, was er in Syrien mitträgt an fürchterlichen Gewalt und Terror und Verfolgung. Dass Putin bei uns als das absolut Böse sozusagen dargestellt wird. Und ich glaube, das Bild ist komplexer. Und deswegen versuche ich mich damit zu befassen. Und bevor ich dazu Auskunft geben kann, lese ich lieber das Buch. Aber ich habe zum Beispiel aufgehorcht bei der Tatsache, dass bei dem Konflikt in Nagorno-Karabach, den Aserbaidschan ja zum Entsetzen vieler armenischer Patrioten ja gewonnen hat und sogar noch Gebiete hinzugewonnen hat von armenischer Seite. Da ist mir ins Auge gefallen, dass in diesem Gebiet, das von den Armeniern geräumt werden musste und von den Aserbaidschanis übernommen worden ist, ein Kloster war und dass Russland, der ja als Vermittler und Friedensgarantor dort eingesetzt wurde, darauf bestand hat, dass dieses Kloster unbedingt auf armenischer Seite bleibt und offenbar auch ein Bewusstsein hatte für die historische Rolle dieses Klosters und das absolut zum Conditio sine qua non gemacht hat, dieses Kloster muss unbedingt auf armenischer Seite sein. Das lässt mich aufhorchen. Ich kann mir jetzt nicht so eine Reaktion von der EU zum Beispiel erträumen. Ich glaube, die würden über so ein Kloster hinwegsehen. Und dass allein Putins Regierung so ein Augenmerk auf diese historischen und Dinge hat, finde ich bemerkenswert. Und so viel ich weiß, ich kenne die Zahlen nicht, während bei uns die Klöster und Kirchen schließen, haben die Klöster in Russland Zulauf. Also das finde ich alles bemerkenswert. Aber wie gesagt, fragen Sie mich dazu im Frühling, wenn ich noch ein zweites und ein drittes Buch zu dem Thema gelesen habe, dann kann ich mehr darüber sagen als jetzt, wo ich sozusagen in den ersten 20 Seiten stecke.
Stichwort Printmedien, Buch, Zeitungen scheinen unter Druck zu sein. Die Auflagen sinken eher, nicht mehr so rapide wie in den letzten Jahren. Verschwindet irgendwo das gedruckte Wort? Die sozialen Medien, Internet löst die unser herkömmliches Buch ab?
Dazu gibt es zwei Antworten. Selbstverständlich ist das gedruckte Wort in Gefahr. Das zu leugnen ist Unsinn, weil einfach durch das Internet die Möglichkeit geschaffen worden ist, an Inhalte, die man früher bezahlen musste, dass man die heute quasi gratis bekommt. Und nicht quasi gratis, sondern gratis. Und wenn Sie dann Inhalt verkaufen wollen, ist das ein bisschen so, als ob Sie eine Bäckerei aufmachen und noch eine zweite Bäckerei aufmachen. In der einen verkaufen Sie eine Wurstsemmel für 1,20 und in der anderen gibt es die Wurstsemmel umsonst. Wo werden die längeren Schlangen sein? Da kann sogar die Qualität der Wurstsemmel ein bisschen leiden. Wenn es die umsonst gibt, dann greifen die Leute dazu. Und so verhält sich so ein bisschen mit dem Internet und den klassischen Medien. Dieses ganze Thema hat aber noch ein zweites Kapitel. Und das heißt, dass Inhalt, also was man neudeutsch Content nennt, dass nachdem die Nachfrage steigt. Also sie müssen ja diese ganzen Kanäle von Netflix bis was es da alles gibt, müssen ja irgendwie bespielt werden. Dazu brauchen sie fiktionalen oder dokumentarischen Content, Inhalt, und der muss geliefert werden. Und der wird von Leuten geliefert, die letztlich auch einen Stift und ein Papier in die Hand nehmen können und was aufschreiben können, damit ein Drehbuch zum Beispiel entsteht und damit Bücher entstehen, die verfilmt werden können und so weiter. Insofern, ja, die Medien machen einen großen Wandel durch, aber sagen wir mal, ihrer und mein Beruf, also Nachrichten, alles, was mit Inhalt zu tun hat, da herrscht steigende Nachfrage und da gibt's eigentlich keine Sorge, dass da die Nachfrage nachlässt, sondern eher im Gegenteil. Da gibt's eine Menge Kanäle, die bespielt werden müssen. Und ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich arbeite bei der Bild-Zeitung. Dort, wie das hieß, als ich dort anfing, vor 10, 15 Jahren, hieß das hauptsächlich Schreiben. Und heute heißt bei der Bild-Zeitung arbeiten, gleichzeitig Fernsehen machen, für Bild Live, gleichzeitig Online-Texte machen für Bild.de und dann für den nächsten Tag für die gedruckte Ausgabe.
Der Springer Verlag hat ja diesen Schritt in die Digitalität oder Digitalisierung, wie auch immer, richtig gut geschafft. Die meisten Umsätze kommen ja inzwischen aus dem Digitalgeschäft. Was wurde da richtiger gemacht als bei vielen anderen großen Zeitungsverlagen?
Gut, wenn ich das alles wüsste, dann wäre ich Vorstandsvorsitzender von Springer und nicht Matthias Döpfner. Ich bin wie nannte das, wie sagte das Papst Emeritus, ein einfacher Arbeiter im Weinberg? Ich habe von solchen großen strategischen keine Ahnung. Ich bin eins der Content-Lieferer und das ist eine sehr schöne Position, denn wie gesagt, die Nachfrage nach Content steigt eher.
Werden Sie jetzt schon öfters mal auf Ihren Content, auf Ihre Artikel, wie man früher gesagt hat, die im Internet publiziert werden oder auch publiziert werden, angesprochen oder eher auf die Zeitung? Woher kommt die Resonanz?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, also meine Erfahrung im Moment am meisten für das, was wir im Bewegtbild machen, also Bild TV, das heißt Bild Live. Dort darf ich seit geraumer Zeit immer wieder mein Gesicht zeigen. Und dadurch, dass ich eine Krawatte anhabe, habe ich inzwischen so ein Alleinstellungsmerkmal, weil in Berlin laufen die Leute grundsätzlich so rum, tagsüber und im Büro, wie sie morgens aus dem Bett purzeln. Das kommt für viele Hörer im Süddeutschland vielleicht überraschend, aber in Berlin laufen die Leute, auch wenn sie sich festlich anziehen, in der Regel im Jogginganzug rum. Das heißt, jemand wie ich, der eine Krawatte anhat und eine Jacke drüber, der ist erstmal erkennbar und dadurch bin ich auch vermarktbar auf Bild Live und darf da immer wieder mein Gesicht zeigen und dadurch werde ich auch dort immer vermehrt darauf angesprochen.
Die öffentlich-rechtlichen Sender in der Bundesrepublik, habe ich den Eindruck, argumentieren gerne, naja, Qualitätsjournalismus kommt, wenn dann von uns und vielleicht noch von zwei, möglicherweise drei Zeitungen. Sehen Sie einen Unterschied, Graf Schönburg? Ist die journalistische Qualität im Internet automatisch schlechter, als wenn sie gedruckt vor einem liegt?
Im Gegenteil, das kann, je mehr Nachfrage und je mehr Angebot, desto besser ist auch die Konkurrenz. Also ich erinnere mich an eine Zeit zurück, da gab's zwei Fernsehsender und nach dem dritten und nach 23 Uhr kam das Testbild. Da kam vorher, glaube ich, noch wurden Nachtgedanken vorgelesen von Hans-Jochen Kuhlenkampf und danach war Testbild. Und dann musste man ins Bett gehen, wenn man schlaflos war. Und ich weiß nicht, ob Radio Horeb damals schon ganz auf 24 Stunden gesendet hat. Wie lange gibt's Radio Horeb schon?
Im nächsten Jahr 2021 werden wir genau 25 Jahre alt, am 8. Dezember.
Das müssen wir groß feiern.
Werden wir auch tun und Sie sind herzlich eingeladen.
Ach, da bin ich, werde ich gerne dabei sein.
Sehen Sie trotzdem, dass wir uns aus einer alten Kultur vielleicht verabschieden oder schon verabschiedet haben, nämlich der Zeitung, die man beim Frühstück liest und jetzt mehr aufs Handy starrt, irgendwo den Untergang des Abendlandes, haben wir uns schleichend so verändert oder tut uns das gut oder eher nicht?
Also meine Kinder nehmen keine Zeitung mehr in die Hand, aber sie nehmen Bücher in die Hand.
Wie alt sind die?
Meine Kinder sind zwischen 16 und 19. Und meine Kinder sind natürlich Medienkonsumenten. Das Hauptmedium bei meinen Kindern ist YouTube, muss man ganz ehrlich sagen. YouTube spielt eine Riesenrolle. Instagram spielt eine Riesenrolle. Also da hat schon etwas stattgefunden, obwohl sie sozusagen von klein auf gewöhnt sind, dass der Vater immer Zeitungen und Bücher in der Hand hat, ist das jetzt nicht für die selbstverständlich. Die würden jetzt nicht Geld ausgeben, um am Kiosk eine Zeitung zu kaufen. Also da ist der Markt sozusagen, der Markt der Printzeitungskäufer wird sich irgendwann aus biologischen Gründen schon verabschieden. Aber um es nochmal zu sagen, das erinnert ja nichts daran, dass trotzdem irgendwann irgendein Inhalt geliefert werden muss und diese ganzen Kids dann auf.
Also nur das Medium scheint sich zu ändern.
Das Medium scheint sich zu ändern und manche Medien bleiben, obwohl sie ergänzt werden durch andere Medien. Ich erinnere daran, dass dem Radio, dem mir
oft der Tod gesagt wurde.
Und wahrscheinlich wurden den Inkunabilien den Tod angesagt, als der Buchdruck kam. Es wird auch immer Feinschmecker geben, die Zeitung lesen werden. Vielleicht wird eine Zeitung ein bisschen teurer sein.
Das sagt auch das Riepelsche Gesetz von 1913, dass kein Medium, das jemals auf dem Markt war, verschwinden wird. Also es wird offenbar nur einen Bedeutungswandel geben. Also der Vergleich wäre, und es scheint schlüssig zu sein, sozusagen, dass man vor 100 Jahren mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren ist und heute kauft man sich am Ende in einer Stadt wie in Berlin oder München eins für 3.000 und fährt nur Berge rauf und runter.
Und manchmal werden auch alte Dinge plötzlich wieder modern. Also in New York, habe ich gehört, ist es tatsächlich so, dass die Leute jetzt anfangen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Jetzt ist New York eine Stadt, die kennt gar keine Fahrräder. Und was ich nicht wusste, viele Leute können gar nicht Radfahren in New York. Das heißt, ein boomendes Geschäft in New York ist es, den Leuten Erwachsenen Radlfahren beizubringen. Und das sieht man plötzlich, also bleiben wir bei Analogie bei den Zeitungen, allmähliche alte Dinge werden auch dann wieder, kommen wieder hervor und wir haben da, kriegen einen besonderen Charme. Denken Sie an die ganzen Hipster, die gerne irgendwelche handgeflochtenen, ich weiß nicht, Stoffe tragen und plötzlich so eben nicht mehr Massenkultur wollen, sondern so plötzlich das alte Handwerk entdecken. Auch das ist ja ein Trend. Also viele Dinge, die dem der nahe Tod vorausgesagt hat, sind robuster, als wir glauben.
Die Zukunft als Chance. Wir reden gleich weiter über das nächste Jahr, über 2021, mitten in der Adventszeit, kurz vor Weihnachten. Gast in der Talk- und Musiksendung ist Alexander Graf von Schönburg. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Talk und Musik bei Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Zu Gast Alexander Graf von Schönburg, katholischer Publizist, Mitglied der Chefredaktion der Bild-Zeitung. Graf von Schönburg, das Jahr 2021 steht sozusagen vor der Tür. Wir haben über Weihnachten gesprochen. Silvester scheint ja auch mehr oder weniger auszufallen. Wie feiern Sie Silvester 2020?
Ehrlich gesagt, Herr Lindinger, war ich immer ein ausgesprochener Silvestermuffel. Das heißt, ich bin da total begeistert davon, dass das Silvesterfest sozusagen, wie es gefeiert wird, sozusagen dieses Jahr ausfällt. Ich war immer schon zum Leidwesen meiner Kinder auch ein Gegner von diesen Feuerwerken. Ich finde, Feuerwerke ist für mich, es mag jetzt puritanisch klingen oder evangelisch, es ist nicht, vielleicht hat das mit einer Familie zu tun, die ja erst vor, weiß ich, 175 Jahren oder was katholisch wurden. Mir ist das, ich finde, Feuerwerk ist wie Geld verbrennen. Das sieht sicher hübsch aus, aber da kann man so viel, da nehme ich das Geld lieber und esse damit was Köstliches, als in den Himmel zu schauen, und das verbrennt sprichwörtlich vor meinen Augen.
Verpestet die Umwelt und stinkt auch noch. Da
das ist die Umwelt, genau, verpestet, würde mich nicht einmal so stören. Manchmal muss man es krachen lassen. Aber ich verbringe, das klingt jetzt wahnsinnig fromm und pharisäerhaft. Ich verbringe gerne die Weihnachten in einer, die, Entschuldigung, Neujahr in einer Kirche. Ich erinnere mich an sehr, sehr schöne Abende, wo ich Mitternacht sozusagen in einer Messe verbracht habe. Und das finde ich einen sehr schönen Jahresbeginn. Also wenn es nach mir geht, muss es nicht knallen.
Sie waren auch öfters schon an Silvester in Medjugorje. Dieses Jahr wird das wahrscheinlich nicht so einfach gehen, oder?
Ich habe mich jetzt darum herum geschwindelt, das jetzt in meiner Antwort zuletzt zu benennen, weil damit ja immer gleich so eine Kategorisierung einhergeht bei Medjugorje. Das Silvesterfest in Medjugorje ist fantastisch. Es ist sehr seltsamerweise in der Region dort um Mostar, oben in den Bergen, erstaunlich warm um die Zeit. Die Sonne scheint und nachts ist es nicht so kalt, und sie sitzen dann draußen auf diesem großen Platz vor dieser Kirche in Medjugorje und es wird Gottesdienst gefeiert. Und es ist einfach, und sie sitzen da dick eingemummt, weil ein bisschen kalt ist ja doch, wenn man lange sitzt. Aber ich hatte in den letzten Jahren gute Freunde immer dabei. Das ist wirklich eine schöne Art, das neue Jahr zu starten.
Die Aussichten, Ihre Einschätzung, Stand heute, kurz vor Weihnachten 2020, für das nächste Jahr, Corona, wird sich dann wesentlicher Schritt tun? Rechnen Sie mit einem Impfstoff? Werden die Maßnahmen gelockert werden können? Wie ist Ihre Einschätzung?
Es sind ja schon verschiedene Impfstoffe schon kurz in der Auslieferung. Also es ist ja, dass ein Impfstoff sozusagen bald da ist und, oder besser gesagt, für viele bald verfügbar ist, das ist ja absehbar. Aber ich glaube, dass vor allem diese Corona-Krise, wir werden über diese Corona-Krise bald im im Imperfekt reden. Wir werden darüber reden, wie einen bösen Albtraum, der vorüber ist. Und gleichzeitig stellt dieser Albtraum aber auch eine große Zäsur dar. Ich glaube, dass diese Corona-Krise, wir werden über diese große Krise so denken, so war das damals in diesem schrecklichen Jahr 2020. Aber es war doch eine große Zäsur und es wird Dinge nachhaltig verändern, zum Guten und zum Schlechten. Und das
wo sehen Sie die positiven Ansätze?
Ja, die positiven Ansätze ist natürlich Begriffe wie Entschleunigung, Dekommerzialisierung, aber das ist sozusagen auf der Haben-Seite. Auf der Soll-Seite haben Sie dann sozusagen den unglaublichen Schub für die Digitalwirtschaft, der zulasten des normalen inhabergeführten Einzelhandels geht. Eine gewisse kulturelle Verarmung, dadurch entsteht, dass natürlich die Hauptprofiteure dieser Zäsur und auch natürlich die großen Konzerne sind. Wer kann eine längere Krise, eine Krise aussetzen? Die Konzerne, nicht der kleine inhabergeführte Laden. Und wenn die alle sterben und am Ende bleiben nur noch 7 Marken übrig und dann die sie auf unseren Straßen sehen, wo sie einkaufen können, und die kleinen Handwerksbetriebe und die kleinen Fachhandelsgeschäfte sind alle zu, ist es ja nicht nur ein wirtschaftlicher Verlust, sondern es ist ja auch ein kultureller Verlust.
Sehen Sie ein ethisch-moralisches Problem aufziehen, wenn es darum geht, wer am Ende, ob man jetzt dem Impfstoff vertraut oder auch nicht, das wollen wir gar nicht diskutieren, geimpft werden kann? Wird da eine Art Auslese stattfinden müssen? Wer bestimmt über die Reihenfolge, zuerst der 100-jährige Kranke, dann erst der 60-jährige Berufsfeuerwehrmann?
Da vertraue ich wirklich auf die Expertise und Kompetenz der Regierung, da Prioritäten zu setzen. Da bin ich ganz sicher, dass die durchdacht sind. Wie in jedem Notfallszenario musst du natürlich, ich weiß nicht, die Polizisten und die Pflegekräfte und die Ärzte sozusagen prioritisieren und dann auch nach Altern und Risikogruppe abgestuft. Da bin ich sicher, da sehe ich keine Probleme, dass da die Priorisierung richtig ist.
Also unterm Strich, Sie glauben, dass sich jetzt im neuen Jahr vieles positiv und gut auflösen wird.
Sie haben mich vorhin freundlicherweise auf meine Bücher angesprochen. Und ich, eines meiner Bücher, das ich gerne noch empfehlen möchte, ist ein älteres. Das heißt Weltgeschichte to go. Und das ist ein unterhaltsames Buch, in dem ich versuche, die gesamte Weltgeschichte auf 230 Seiten zu komprimieren. Und natürlich versuche ich, nicht einfach alles nachzuerzählen, sondern ich versuche auch grundsätzliche Fragen zu stellen, quasi populär geschichtsphilosophisch. Und da steht, wenn ich mich selber zitieren darf, der hübsche Satz drin: Geschichte ist wie ein Bus, der von der unerwarteten Seite kommt. Du überkreuzt die Straße und der Bus kommt rechts und knallt dich um. So ist die Geschichte. Die Gefahr kommt immer aus genau der Ecke, aus der du sie nicht vermutest. Und die Geschichte ist in der Regel überraschend. Wer hätte denn vor einem Jahr, bevor wir das Wort Corona gehört haben, wer hätte denn geglaubt, dass unsere gesamte Welt so plötzlich zum Stillstand kommen kann? Dass Großstädte wie New York und London plötzlich leergefegt sind, wie in einem Horror-Thriller. Das hätte doch, wenn das jemand ein Jahr vorausgesagt hätte, hätten sie gesagt, die spinnen. Diese Wirtschaft, diese ganze Welt lässt sich gar nicht aufhalten. Vor ein paar Jahren wurde uns auch gesagt, Grenzen kann man nicht schließen. Plötzlich kann man Grenzen sehr wohl wieder schließen. Also die Geschichte verläuft meistens ganz anders, als man erwartet. Und deswegen traue ich mich jetzt auch auf keine Prognosen für 2021 mich einzulassen. Denn ich kann Ihnen nur sagen, wenn wir mit etwas rechnen, dann ist das schon der stärkste Indikator, dass genau das nicht eintreffen wird.
Okay, herzlichen Dank. Zu Gast heute in Talk und Musik, kurz vor Weihnachten, mitten im Advent, Alexander Graf von Schönburg, katholischer Publizist, Buchautor, Mitglied der Chefredaktion der Bild-Zeitung. Herzlichen Dank.
Sagen Sie nicht immer Bild-Zeitung, das war ja sozusagen früher, sondern Bild. Inzwischen machen wir eben nicht mehr Zeitung, wir machen 100 andere Dinge, wie Fernsehen und Radio. Und Radio machen wir nicht. Das machen wir nur bei Radio Ruhr.
Nur Fernsehen. Okay. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Alles Gute, gesegnete Weihnachten.
Ach, Ihnen
guten
auch.
Start in 2021. Sie können die Sendung nachhören auf der Website horeb.org im Podcast und viel Freude noch heute Nachmittag mit dem Programm bei uns.